Radio Q.
Hallo und herzlich willkommen zur Queerstreifen-Nachbesprechung hier bei Radio Q zusammen mit Nicola Koch, Carlotta Rönnecke und Jojo Hofmann. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Wir waren am Wochenende fleißig im Kino und haben uns Kinofilme angeguckt. Und zwar beim Queerstreifen-Filmfestival, dem queeren Filmfestival hier in Münster, was einmal im Jahr stattfindet, in der Kurbelkiste. Genau. Und was haben wir uns da so angeguckt? Oder was haben wir uns leider auch nicht angeguckt? Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen.
Wir erzählen euch ein bisschen von unseren Highlights. Wir erzählen euch ein bisschen von den Filmen, in denen wir waren und auch leider nicht waren.
Und damit können wir vielleicht anfangen, nämlich der Headliner, und zwar Ammonite. Hochkarätig besetzt mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Und leider war der Film, obwohl er zweimal lief, komplett ausgebucht in der Kurbelkiste. Worum geht's denn da trotzdem vielleicht mal so als Input?
Ja, also ich glaube, das ist der Film gewesen, der so am meisten weg war von der heutigen Gegenwart. Also wir hatten einige Filme, die so in den 80ern, 70ern auch Kalter Krieg gespielt haben. Aber der Film, Ammonite, entführt uns tatsächlich in die viktorianische Zeit, in die 1840er Jahre, wo an einer englischen Küste zwei Frauen aufeinandertreffen und sich dort verlieben.
Also anscheinend beruht es sogar auf einer wahren Geschichte, denn Mary Anning, eine der Hauptfiguren, gab es tatsächlich selber wirklich und ist ja bis heute so ein bisschen Pionierin in ihrer Disziplin. Allerdings muss ich mal kurz herausfinden, was ihre Disziplin ist.
Ich glaube, sie war Meeresbiologin oder irgendeine Art von Biologin.
Ja, sie sammelt auf jeden Fall wunderschöne Fossilien. Deswegen.
Paläontologin.
Wundervoll, dankeschön. Genau, den Film konnten wir leider nicht gucken, aber der Film läuft gerade an im Schlosstheater. Das heißt, wenn ihr darauf Lust habt, auf ein Period Piece, was in der viktorianischen Zeit spielt, dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist auf jeden Fall bisher schon sehr critically reclaimed.
Ich glaube, es war auch der einzige Film, bis auf Große Freiheit, der ja normal in deutscher Sprache ist, der einzige Film, der nochmal in einer Übersetzung, in der deutschen Fassung gelaufen ist. Sonst hatten wir ja nur Omus beim Queerstreifen jetzt.
Genau.
Das zeigt auch schon, wie begehrt der anscheinend war.
Und auch einer der wenigen, der tatsächlich ins Kino kommt. Also Große Freiheit, über den wir jetzt gleich eigentlich direkt sprechen können, läuft auch noch an im November. Ich glaube, am 18. November läuft er jetzt im deutschen Kinos an. Und eben Ammonite läuft jetzt seit Freitag im Kino. Bei den anderen Filmen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, die zu erwischen. Oder die irgendwo zu finden, aber dazu zur rechten Zeit. Große Freiheit. Nicola, da warst du drin.
Jo, ich war in Große Freiheit und zwar am Freitagabend um 20.45 Uhr. Das Ganze wurde präsentiert vom KCM, also vom Schulenzentrum Münster. Und genau, du hast gerade schon gesagt, der ist ziemlich neu, weswegen ich den auch irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hatte ursprünglich. Also man hat davon, finde ich, noch nicht so viel gehört. Und ich fand die Story ganz interessant, als ich mal drüber geguckt habe, aber bin vollkommen ohne Erwartungen in diesen Film reingegangen. Davor wurden dann schon ziemliche Names gedroppt, würde ich mal sagen, in der kurzen Vorstellung zum Film. Also wurde schon gesagt, okay, der hatte Premiere in Cannes bei den Filmfestspielen, hat da auch direkt in der Kategorie, mein Französisch nicht so gut, aber en certain regard, also ein spezieller Blick, so eine kleine Außenseiterkategorie, glaube ich, gewonnen und ist auch tatsächlich die Einreichung Österreichs für die Academy Awards dieses Jahr. Da war ich dann schon so ein bisschen, okay, krass. Es ist ein österreichisch-deutscher Film von dem österreichischen Regisseur Sebastian Meise und kurz zur Handlung, es geht eigentlich darum, die Handlung spielt auf so drei verschiedenen Ebenen, drei verschiedenen zeitlichen Ebenen, einmal 45, einmal 57 und einmal 68. Und wir starten eben 45 Nee, gar nicht. Ich glaube, wir starten 57, aber um das mal ein bisschen chronologisch zu erzählen, startet diese Storyline eigentlich 45, kurz nach dem Krieg, auch in Deutschland in einem Gefängnis. Und wir begleiten den Hauptdarsteller Hans Hoffmann, gespielt von Franz Rogowski, der nach 45 den Rest seiner KZ-Strafe absitzen muss. Das sind noch 4 Monate und er ist eben in ein Konzentrationslager gekommen, weil er schwul ist. Das heißt wegen dem Paragraph 175. Und genau, lernt dann dort einen Österreicher kennen namens Viktor Bix. Der wird gespielt von Georg Friedrich, ich habe das vollkommen falsch gesagt. Wird gespielt von Georg Friedrich und die beiden entwickeln dann so ein bisschen Verhältnis miteinander, aber auch ganz schleichend über diese ganze Zeit, denn der Hauptdarsteller, der übrigens Hans Hoffmann heißt, muss immer wieder in seinem Leben ins Gefängnis, weil er eben immer wieder inhaftiert wird, weil er sich nicht verstecken möchte in seinem Schwulsein. Seine Sexualität immer frei auslebt und so trifft er dann immer wieder auf Viktor Bix, der dort eben eine lebenslängliche Haftstrafe absitzt. Und genau, dann entwickelt sich zwischen diesen beiden so ganz vorsichtig dieses Verhältnis, aber ich fand diesen Film sehr besonders, weil er nicht wirklich irgendwas aufdrängt. Also man fühlt sich als Zuschauerin sehr involviert und hat auch das Gefühl, dass man die ganze Zeit in dieser Storyline drin ist und ganz viel mitdenkt und sich auch ganz viele Dinge selbst zusammenreimen muss, was sehr gut dafür ist, um dann auch auf die emotionale Ebene zu gehen. Also dadurch, dass man von vornherein so involviert wird und nicht irgendwie Dinge nicht so sehr draufgedrückt kriegt. Also man kriegt nicht wirklich irgendwie diese Storyline so aufgedrückt, sondern man muss ganz viel selber drüber nachdenken. Dadurch fühlt man sich halt irgendwie total krass zu diesen Charakteren emotional hingezogen und leidet dann eben auch sehr krass, vor allem mit dem Hauptdarsteller. Also ein extrem spannend gemachter Film, der auch sehr viel irgendwie mit Ton und Bild arbeitet. Also auch musikalisch ist der super interessant, fand ich. Ja, sehr fesselnd und beschäftigt auch noch danach ganz, ganz lange. Also es ist eine große Empfehlung. Ich finde es sehr schön, dass der immer noch jetzt in die Kinos kommt und noch so neu ist, weil der hat mich wirklich sehr überzeugt. Und ich würde euch allen und auch euch beiden auf jeden Fall empfehlen, da auch mal reinzugehen.
Vielleicht hören wir einfach mal kurz in einen kleinen Teaser rein, wie sich das Ganze denn dann anhört.
Wie viel haben denn dir gegeben?
12 Monate. 4?
Mehr.
So sieht man sie wieder.
Immer noch da.
Und du? Immer noch Berries?
Ja, das ist Große Freiheit. Der kommt Ende des Monats ins Kino und ist damit auch einer der wenigen etwas größeren, zugänglicheren Filme. Anders als zum Beispiel Forgotten Roads, der doch eher ein bisschen nischiger ist.
Ja, Forgotten Roads, ein Film, in dem ich war am Samstagabend um 8:45 kam der. Für den ich mich vor allem interessiert hatte, weil er eine Geschichte von zwei sehr alten Frauen erzählt, die beide über 70 schon sind. Und ich finde, dass ältere Frauen meistens nicht so eine prominente Rolle in Kinofilmen bekommen. Und deswegen fand ich das gerade sehr, sehr interessant, mir diesen Film anzusehen. Aber worum geht es genau? Der ganze Film spielt in Chile, man kann es nicht ganz definieren, einer, glaube ich, Vorstadt, kleineren Vorstadt von einer größeren Stadt. Es wird nie so ganz genau erwähnt und beginnt eigentlich damit, es ist auch ein sehr, sehr kurzer Film, 72 Minuten nur, dass die Hauptdarstellerin bzw. der Hauptcharakter ihren Mann verliert. Claudina verliert sehr spontan ihren Mann, der einen Unfall bekommt und muss dann auch das Haus verlassen, in dem die beiden zusammen gewohnt haben und zieht zu ihrer Tochter in die Stadt, in diese Kleinstadt und lernt dort ihre Nachbarin kennen, die heißt Elsa. Und Elsa hat eine ein bisschen freiere Beziehung zu ihrem Mann. Also es ist alles doch noch unter so einem relativ konservativen Familienbild Gesellschaft, da in Chile halt auch, also es wird auch noch nicht ganz definiert, wann genau das Ganze spielt. Es gibt Smartphones, es gibt auch, also die Telemedien sind alle relativ modern, aber man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall verlieben sich diese beiden Frauen dann ineinander und Elsa erzählt auch irgendwann, dass sie ihren Mann eigentlich überhaupt nicht geliebt hat, sondern dass das eigentlich nur ein guter Freund war und dass sie das erste und einzige Mal verliebt war in ein Mädchen, als sie 16 war. Und danach hat sie dann 2 Jahre später geheiratet. Und es ist quasi so eine Erinnerung an die Liebe zu Frauen und wie sie dann letztendlich mit dem Tod ihres Mannes und diesem Neuanfang umgeht. Mich hat der Film sehr berührt, vor allem wegen der Hauptdarstellerin, die großartig spielt. Rosa Ramirez heißt sie. Der ganze Film ist auch auf Spanisch, also war eine Omu. Und die spielt einfach, die spielt so grandios diese Verletzlichkeit und diese Trauer, aber dann auch einen sehr großen Lebenswillen nochmal neu anzufangen und sich anzuschauen, wie sich eine 70-Jährige nochmal verliebt, ist einfach unfassbar süß gewesen. Was den Film für mich so ein bisschen merkwürdig gemacht hat, war, dass irgendetwas in dieser Stadt passierte, unabhängig von dieser Liebesgeschichte. Es waren Aliens da und UFOs. Man hat zwischendurch immer so weißes Licht gesehen, so ganz grellend weißes Licht, was über diese Stadt hinweggezogen ist. Und im Radio wurde auch manchmal so angesagt, ja, es wurden wieder UFOs gesichtet. Wer etwas weiß, der meldet sich bitte. Aber alle Leute, die da gewohnt haben, waren total relaxed damit. Die hat das überhaupt nicht interessiert, dass da gerade UFOs über die Stadt fliegen. Und das war dann so ein Element, also bei ein bisschen mehr als einer Stunde, wo die Handlung sowieso schon echt stringent war und dann auch noch dieses UFO-Element. Ja, das hat mich dann doch etwas verstört. Ich glaube, ich müsste es nochmal sehen, weil zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass die UFOs so in so einem Zusammenhang mit den queeren Menschen in dieser Stadt stehen, die auch immer wieder hervorgekommen sind und die aber auch sich in der Gesellschaft noch sehr verstecken mussten, die einen speziellen Ort hatten, wo sie sich alle getroffen haben. Und vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich würde diesen Film gerne nochmal sehen. Leider ist es einer von diesen, die eher schwer zugänglich sind, also der nicht hier in nächster Zeit im Kino laufen wird. Aber auf jeden Fall sehr sehenswert auch.
Ja, ein bisschen strange mit den UFOs. Ich glaube aber vielleicht, wenn man die Info vorher hat, dass es nicht komplett realistisch ist, sondern zwischendurch mit ein paar Aliens auftauchen, vielleicht hilft das dann ein bisschen bei der Rezeption.
Ich war total verwirrt. Naja.
Ja, also damit ein Film, den wir eher empfehlen würden. Das heißt, wenn ihr über diesen Film stolpert, schaut ihn euch an. Schwierig, aber sinnvoll. Ein Film, der doch eher etwas kritischer von euch angenommen wurde, war zum Beispiel Love Spells and All That. Das ist ein Film, der im türkischen Originalton gespielt wurde und damit auch so ein bisschen, ja, den internationaleren Hauch rein. Naja, also die anderen. Ja, okay. Das insgesamt hat das Queerstreifen-Festival doch schon so ein bisschen international rausgehauen, was schon sehr cool ist im Vergleich zu den klassischen Filmfestivals, die doch eher sehr europäisch sind. Aber ja, genau, worum geht's denn da eigentlich?
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, es ist ein türkischer Film, das heißt auch der Regisseur ist türkisch, Ümit Ünal. Und der Film wurde angepriesen, es wurden die Zitate vom Regisseur selbst verwendet in der kurzen Vorstellung des Films vor der Vorführung. Und er wurde angepriesen als die zeitgenössische Antwort auf türkisches Mainstream-Kino und auf die Stimmung im Land.
Ja, es waren halt so die Teaser und das, mit dem er da so reingegangen ist. Was sich letztendlich, also man erwartet dann ja schon irgendwie einen Film, der sich auch in diesem Thema, was in der Türkei ja auch nochmal ein bisschen schwieriger ist, die Ausübung von irgendwie einer Art von Liebe, die nicht heteronormativ ist, wurde jetzt nicht wirklich thematisiert, auch politisch wurde nicht wirklich etwas angepriesen. Es liefen einmal ein Demonstrationszug durch die Straßen, die so Türkei-Flaggen geschwenkt haben. Aber sonst hat sich der ganze Film eigentlich nur darauf berufen, dass 2 40-Jährige aufeinandertreffen nach 20 Jahren.
Also es sind zwei Frauen.
Zwei Frauen, ja.
Und eine heißt Erin und die andere heißt
Reyhan.
Genau.
Ja, genau. Also Erin hat vor 20 Jahren mit ihrer Familie auf einer Insel nahe Istanbul gelebt, den Sommer verbracht, so ein bisschen, also sie war Tochter von einem Abgeordneten, dementsprechend aus reichem Hause. Und Rayhan hat zu der Familie gehört, die dieser Abgeordnetenfamilie gedient haben damals. Und die beiden Mädchen haben sich in diesem einen Sommer dann verliebt und wurden dann aber irgendwann erwischt. Und nach 20 Jahren kommt Erin dann zurück auf diese Insel und sucht nach Rayhan und möchte sie wieder zurückgewinnen und mit ihr da irgendwie rausgehen, obwohl dazwischen keinerlei Kontakt war zu den beiden. Und der Film beginnt damit, dass diese Frau kommt und Rayhan davon zu überzeugen versucht, ihr Leben dort aufzugeben und mit ihr mitzugehen, obwohl da 20 Jahre lang nichts war. Und dementsprechend merkwürdig ist die Stimmung auch so ein bisschen, weil man schwankt zwischen, es ist irgendwie romantisch, aber es ist auch total übergriffig. Es werden immer wieder so Liebesgedichte auch vorgelesen und so Liebeslieder vorgesungen. Und am Ende überzeugt sie sie tatsächlich. Mhm. Ja.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass Rayhan mittlerweile nach diesen 20 Jahren auch in einer Beziehung mit einem Mann lebt. Und ja, dass das Leben für sie halt nicht so verlaufen ist wie für
Erin,
genau. Also Erin war halt eine kam aus einer relativ reichen Familie, hat in Paris Psychologie studiert, hat dann sich irgendwann überlegt, dass sie eigentlich ganz gerne Rayhan wieder treffen will. Und Rayhan ist währenddessen auf der Insel geblieben und hat versucht, sich irgendwie durchzuschlagen, hatte dann verschiedene Beziehungen und war zu dem Zeitpunkt nach Erins Sicht eben nicht sehr glücklich. Dadurch, dass Erin dann aber auf die Insel kam und Rayhan so absolut schon wirklich teilweise ein bisschen übergriffig davon überzeugt hat, mit ihr mitzukommen, hatte man die ganze Zeit, oder hatte ich zumindest die ganze Zeit so ein bisschen diesen Hintergedanken, was passiert, wenn Rayhan sich jetzt wieder vollkommen abhängig von Erin macht, dennoch offensichtlich wäre sie dann finanziell abhängig von ihr. Ich glaube, der Film hat versucht, ein bisschen gegen solche Klischeebilder von reich und arm anzuspielen, hat das Ganze aber leider überhaupt nicht geschafft. Also es wurde tatsächlich stattdessen immer wieder da reingespielt von wegen, ich bin reich, du bist arm, du verstehst das aber nicht oder du verstehst nicht, dass ich nicht reich bin und obwohl wir jetzt beide aus unterschiedlichen Verhältnissen kommen, kann unsere Liebe das übersteigen. Aber leider war das alles irgendwie sehr unrealistisch und man hatte auch nicht das Gefühl, dass der Film richtig weiß, wo er eigentlich hin will und was er, ich meine, das sollte die Antwort auf das politische Geschehen in der Türkei sein, aber ich frage mich wirklich, was die Antwort ist.
Ja, also man muss auch dazu sagen, dass es neben dieser, dass der Handlungsstrang eigentlich sich auch daran aufgehangen hat, dass Rayhan Erin erzählt hat, dass sie vor 20 Jahren einen Liebeszauber bei einer älteren Frau in dem Dorf dort gewirkt hat, damit Erin damals, kurz nach ihrer Trennung, zurück auf die Insel kommt und sie wieder sieht. Und Rayhan, als dann Erin 20 Jahre später vor ihrer Tür steht, geht völlig davon aus, dass Erin ja auf jeden Fall unter dem Bann von diesem Liebeszauber liegen muss und dass die Lösung der ganzen Geschichte ist, dass die jetzt diesen Zauber rückgängig machen müssen und dann können beide wieder ihre getrennter Wege gehen. Natürlich funktioniert das nicht, sondern bei dem Versuch, diesen Zauber rückgängig zu machen, verlieben die beiden sich dann doch wieder ineinander und finden zueinander. Aber dieses mystische Element dieses Liebeszaubers, das bringt einen leider total raus und hätte es, glaube ich, nicht gebraucht.
Ja, ist schade, weil es natürlich auf jeden Fall total wichtig ist, dass auch von türkischen Regisseuren in der heutigen Zeit solche Filme kommen. Und an sich ist das natürlich auch ja einfach eine wichtige Sache und eine gute Sache, dass dieser Film gedreht wurde. Auch die Umgebung ist total schön. Also diese Insel, auf der Film spielt, ist wirklich traumhaft. Aber ja, leider, ich weiß nicht, ob man das schon rausgehört hat, aber leider konnte dieser Film uns nicht so überzeugen, nein. Ja, ich glaube aber, wir haben auch noch andere Filme am Start, die uns mehr überzeugt haben, oder Jojo?
Ja, und zwar war ich am Sonntagmorgen einsam und alleine in Ellie und Abby. Also, es waren noch Menschen da, ich war nur alleine da. Ellie und Abby ist eine, Rom-Com, wie man so schön sagt, mit dem Zusatz With All the Wiser Lesbian, was ich schon alleine schon einfach eine sehr geile Voraussetzung für einen Film finde. Das Ganze ist mit dem autonomen Lesbenreferat der Uni Münster zusammen präsentiert worden. Und es geht eben um die 17-jährige Ellie, die sich in ihre Klassenkameradin Abby verliebt. Und ja, irgendwie hat das eine sehr coole Dynamik, weil dieser Film einerseits aufgreift, dass Ellie halt so ist, ja, mein Gott, wir haben 2020 in Australien, meine Güte, ein Coming Out kann ja jetzt wohl nicht mehr so das Ding sein. In meiner Klasse sind noch mehr queere Leute, Mama, ich bin übrigens gay. Ja, als die Mutter dann doch eher ein bisschen überfordert reagiert und ja, kommt doch so ein bisschen hoch, dass es vielleicht doch nicht so easy ist und dass nicht alles easy peasy ist.
This is ridiculous. We used to talk about everything.
So your mom has never told you about how you died?
I get this is all really new and exciting for you, but it's not for me.
What did you say this story was like? A car crash that you couldn't look away from.
All you have done is make me feel different.
Different is wonderful.
Shut up!
Plötzlich taucht dann auch noch Ellies tote Tante auf, allerdings als Geist, und möchte ihr Liebesratschläge geben. Weil Ellies Tante ist in den 80ern gestorben und war queere Aktivistin. Und so viel weiß da Ellie aber auch gar nicht drüber und erfährt es irgendwie erst so plötzlich mittendrin und wird so ein bisschen damit konfrontiert, dass queere Kämpfe eben doch sehr aktuell sind und präsent sind und auch eben in ihrer Familie präsent sind und auch dass ja, ihrer Mutter durchaus ein bisschen was zugetan hat und es eben, ja, zwar ist sie halt einfach eine verliebte Teenagerin, die halt einfach Liebesprobleme hat, wie es das auch bei allen Hetero-Verliebten ist, aber es gibt einfach noch so eine andere Dimension, die irgendwie sehr cool aufgegriffen wird von dem Film, die einfach so ein bisschen zeigt, es ist einfach, wir wünschten zwar, es wäre alles easy peasy, aber irgendwie ist es nicht und wir wollen da aber hin. Und deswegen ist es irgendwie eine sehr schöne Hommage an, ja, die Geschichte von queeren Kämpfen und queeren Menschen und dass dann auch noch so eine Perspektive aus Australien kommt, die noch vielleicht nicht so präsent ist, wie wenn es zum Beispiel um New York und Amerika generell geht oder so, ist auch nochmal irgendwie so ein schönes Plus. Und ja, ich muss sagen, ich fand den Film doch deutlich emotionaler, als ich erwartet hatte. Obwohl das irgendwie eine Teenie-Romcom ist, hat er doch einiges zu bieten, muss ich sagen. Ist jetzt kein Oscar-worthy Film, aber wirklich einfach ein solider Film, den man sich sehr gut mal angucken kann und der einen doch irgendwie mehr mitnimmt, als man vielleicht erwartet. Den gibt es leider erstmal nicht im Kino. Ich habe ihn allerdings auf Amazon entdeckt. Also mit Amazon Prime kann man ihn sich wohl kaufen, / leihen. Also von mir ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist es aber auch eine Teenie-Romcom. Also ja, 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 so viel dazu.
Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal über mein Highlight so ein bisschen berichten soll, nachdem du jetzt schon so geschwärmt hast. Ich war am Freitag, sogar schon am Freitagmittag, in einem der ersten Filme, der mich total begeistert hat. Du hast ja eben gesagt, in den USA kennt man diese Perspektive vielleicht schon ein bisschen mehr. Der Film kommt auch aus den USA, er heißt Gossamer Folds und wurde auch von einer queeren Regisseurin gedreht, von Lisa Donato. Die Hauptdarstellerin ist selber auch eine Transfrau, also es geht hier. Und das war bei den Queerstreifen dieses Mal leider nicht so oft der Fall, aber hier geht es halt um Transpersonen. Und ja, diese 25-jährige Transfrau Gossamer, was so viel heißt wie Blüte, also Gossamer Folds, der Titel des Films, bedeutet so viel wie hauchdünne Blüten, hauchdünne Falten, was ich einen sehr, sehr schönen Begriff dafür finde, wie fragil so eine Seele sein kann. Naja, auf jeden Fall trifft die 25-jährige Gossamer ja, in den 80er Jahren auf den 10-jährigen Tate, einen kleinen Jungen, der mit seiner Familie in die Vorstadt gezogen ist von Kansas City und ja, der sehr, sehr frech und impulsiv und sehr überfordert damit ist, dass seine Eltern sich die ganze Zeit streiten, weil der Papa die Mama betrogen hat und es gibt voll das Familiendrama und er ist so ein bisschen lost und traurig und alleine und freundet sich dann mit seiner Nachbarin Gossamer an, die dort mit ihrem Vater lebt, der das noch nicht ganz so akzeptiert hat, was mit seinem geborenen Sohn passiert, wofür sie sich entschieden hat, aber im Laufe des Films merkt man, dass es hauptsächlich Angst ist.
Gossamer was born a boy, wasn't she? I haven't always accepted it.
Let me be me.
I'm your father, boy. You will start treating me with a greater level of respect.
You don't have a clue what I gotta go through on a daily basis just to live my life.
Who are you talking to?
I bet he's got another woman over there.
He is leaving me and my mom to make a new family.
Where's Tate?
He's at a new friend's house.
Now get out.
You okay? Why don't you just come over here with us?
Ja, es ist ein Film, der wahnsinnig organisch und sehr, sehr authentisch und sehr glaubwürdig erzählt wurde, der wunderschöne Szenen hat, wie diese 25-Jährige dem kleinen Tate ein paar mehr Sichtweisen der Welt zeigt, die er aus seinem konservativen Hintergrund einfach noch nicht kennengelernt hat. Und die beiden entwickeln eine ganz, ganz süße, tolle Freundschaft. Das ist auch eigentlich einer der wenigen Filme, die nicht explizit um die Liebe zwischen zwei erwachsenen Menschen geht, sondern halt um die Freundschaft von ihr zu diesem kleinen Jungen. Und was ich sehr bemerkenswert fand, ist, wie der Begriff Trans, aber auch sowas wie schwul sein oder lesbisch sein erklärt wird für ein Kind in diesem Film. Nämlich Tate ist ein Kind, das die ganze Zeit mit so einem kleinen Wörterbuch rumläuft. Und immer wenn Erwachsene ein Wort sagen, was er noch nicht kennt, dann fragt er nicht nach, sondern er sagt, nein, ich möchte selber alles lernen, ich möchte selber alles wissen, ich möchte nicht, dass du mir das erklärst. Und er schaut in seinem Wörterbuch nach. Und in den 80ern hat er dann ein Wörterbuch, in dem der Transbegriff einfach nicht zu finden ist. Und über diese Wörterbuchsachen und dieses Nachfragen wird es total schön erklärt, dass ja Menschen sich einfach im falschen Körper geboren fühlen können und wie die dann damit umgehen. Eine absolute Sehempfehlung. Der kleine Junge, gespielt von Jackson Robert Scott, spielt großartig und die Hauptdarstellerin Alexandra Jordan auch. Es ist ein ganz, ganz toller Film. Ich habe ihn leider bisher auch noch nicht gefunden, leider auch noch nicht auf Amazon. Vielleicht kommt der irgendwann mal auf andere Streaming-Portale. Ich hoffe, es ist eine ganz klare Schauempfehlung von mir.
Und es ist ein Film ohne übernatürliche Elemente.
Es ist ein Film ohne übernatürliche Elemente.
Es kommt nur mit echten Wörterbüchern.
Es kommen irgendwann mal ganz viele Glühwürmchen. Da habe ich schon gedacht, so viele Glühwürmchen in Kansas City. Come on. Nein, keine Außerirdischen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das bisher schon gesagt haben, aber das Thema dieses Mal war Familie. Mhm. Haben wir das schon gesagt?
Familie und queere Geschichte, das stimmt. Zwei Oberthemen, die sich so ein bisschen durch die verschiedenen Filme gezogen haben. Manchmal auch beide, wie bei Ellie und Abby. Manchmal wie bei Große Freiheit eher so sehr fokussiert auf queere Geschichte. Mhm.
Ja, weil mit den ganzen Erzählungen von euch hätte es auch wirklich einfach, finde ich, Aliens oder Übernatürlichkeit oder ähnliches sein können.
Random tote Verwandte tauchen als Geist auf, ganz normal.
Aber nein, Leute, Familie und Geschichte. Ja, und Jojo, du hast dir dann noch ein paar Kurzfilme angesehen, richtig?
Genau, ich bin immer sehr, sehr großer Fan von den ganzen Kurzfilmblöcken, die einem so auf Filmfestivals begegnen und sonst doch eher weniger. Und ja, beim Queerstreifen wurden jetzt die The Best Of von den 32. Hamburger International Queer Film Festivals gezeigt. Und das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kurzfilme, ich bin vorbereitet, die alle so zwischen 6 und 20 Minuten lang waren. Also so sehr bunte Mischung auch von den Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben, auch mit, nennen wir es mal, der Qualität der Filme, die einen doch manchmal so ein bisschen rausgehauen hat. Ja, also zum Beispiel der erste Film, Pussy Cruising, ist einfach ziemlich crazy und erinnert einen so an so frühe YouTube-Videos, aber irgendwie in sehr geil. Und es geht eben um ja das Prinzip Cruising, was am Anfang kurz erklärt wird, mit dem Phänomen, wie schwule Männer in Pariser Parks sexuelle Partner finden oder suchen. Und das Ganze ist dann aber in sehr crazy Manier auf Frauen umgemünzt, die in, wie es aussieht, Berliner Parks oder so rumdancen. Und also es geht sehr viel um verrückte Tänze und Kostüme und Plüschpussys. Ja. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Aber dann hat man eben auf der anderen Seite auch noch unglaublich hochwertig produzierte Filme wie Nur und Laila, der auch aussieht wie ja, die neueste Netflix-Produktion, wunderschöne Räume und Bilder, die da produziert werden mit wunderschönen Farbspielen. Und da geht es zum Beispiel um eine ja, Beziehung zwischen zwei queeren Frauen, die rückwärts erzählt wird, also von der Trennung bis zum ersten Mal sich begegnen. Und man merkt erst vielleicht so bei der Hälfte des Films, dass das Ganze rückwärts funktioniert. Und vielleicht verwirrt es einen am Anfang, aber irgendwie spielt der Film damit und macht diese Liebeserzählung irgendwie umso schöner. Vor allen Dingen, weil das Anfang, was ja irgendwie auch das Ende ist, vielleicht auch wieder ein neuer Anfang ist und irgendwie so Alltagsbeziehungsprobleme in einer queeren Beziehung irgendwie sehr schön zeigt oder so eine Beziehung, wie sie verlaufen könnte und man sich sehr da so reinfallen lassen kann. Dazwischen befindet sich dann aber auch noch so ein Film wie Are You Still Watching, der in der Beschreibung ist mit Fantasy und Realität verschmelzen, als Jamie ihrer Therapeutin von ihren erotischen Begegnungen erzählt. Das ist ein animierter Film, der einen manchmal wundern lässt, ob man nicht gerade einen kleinen Trip hat, aber irgendwie macht es auch den Reiz des Films aus. Jamie sitzt eben in dieser Therapiesitzung und erzählt von ihren Halluzinationen, aber auch ihren echten Begegnungen, aber man weiß nicht so ganz, was Realität ist und was Halluzination. Also mal hat sie Sex mit einer Frau im Park, als beide ihre Hunde ausführen. Mal hat sie anscheinend Sex mit zwei bisexuellen Robotern, die sie in einen Film hineingleiten. Von daher, es ist unglaublich schön anzusehen. Es ist ein absolutes Kunstwerk und gerade solche Schmuckstücke findet man eben ja, selten, wenn es nicht gerade ein Kurzfilmblock im Kino ist. Also ja, eigentlich könnte ich über alle anderen Filme auch noch eine Menge sagen. Ich schwärme sehr gerne über Kurzfilme. Die sind leider immer sehr, sehr schwierig zu finden. Ich habe schon ein bisschen gesucht. Beispielsweise Virgin My Ass gibt es online tatsächlich auf einer Plattform. Da muss man aber Mitglied sein und ja, Geld bezahlen, um den gucken zu können. Aber den vielleicht noch als letzten kleinen Schmankerl. Da geht es um Ophir, der seinen Freund Harel um einen kleinen Gefallen bittet. Denn er hatte noch nie Analsex und möchte ja, sich nicht so... Er möchte nicht unsicher sein, wenn er dann tatsächlich irgendwie Männer datet und deswegen bittet er eben seinen Freund darum, ihm den Gefallen zu tun, ihm diese Hürde zu nehmen und es führt zu einem wunderschönen, auch sehr awkwarden Abend zwischen diesen beiden Freunden, der aber einfach gleichzeitig wunderschön, so zärtlich und lustig ist, dass es da einfach sehr, sehr viel Spaß macht zuzugucken. Also ja, ich liebe einfach diese kleinen, winzigen Einblicke in ja, die vielen verschiedenen Geschichten und so Alterserzählungen, die Kurzfilme so mit sich bringen können.
Ja, das klingt sehr, sehr schön. Klingt auch vor allem, alles, was du jetzt erzählt hast, fand ich, klang im Vergleich zu den großen, langen Filmen, die wir gesehen haben, noch ein bisschen moderner. Weil ich fand das zum Beispiel so Filme wie eben Die große Freiheit, da geht es ja um ein schwules Paar. Aber das sind jetzt auch, also das sind auch Themen, finde ich, die man schon auch mal im Kino gesehen hat. Und jetzt, wenn es vor allem irgendwie so darum geht, dass ein Freund seinem anderen Freund Erfahrungen im Analsex beibringt, so, das sind so Themen, die noch nicht auf der Leinwand waren. Und das finde ich sehr schön irgendwie, dass das doch auch so moderne Themen, also unbehandelte Themen im Film bisher ein bisschen behandelt.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, da kommt auch nochmal so ein bisschen die Internationalität des Filmfestivals durch. Zum Beispiel Virgin My Ass ist ein Film aus Israel, der über die lesbische Beziehung kommt aus Kanada. Es gibt aber auch einen über Transmenschen in Brasilien, aber auch einen schwedischen Film. Also da kommt irgendwie so nochmal so ganz viele internationale Perspektiven, wenn auch trotzdem sehr auf ja, globalen Norden und eine westliche Perspektive gemünzt, aber trotzdem irgendwie schon sehr viel mehr, als es vielleicht bei den meisten Kinoprogrammen, die so auf der Leinwand landen, passiert. Genau. Aber dann lasst uns vielleicht noch über den letzten Film des Queer Film Festivals sprechen, und zwar den Abschlussfilm Die Göttin Fortuna. Ja, den haben wir uns alle drei angeguckt und vielleicht erstmal das Positive vorweg. Er war auf Italienisch, es war wunderschön. Er hat italienische Landschaften gezeigt, es war wunderschön. Der Film spielt in Rom und in Palermo und in noch einer Stadt. Genau, in dem Film geht es generell um ein schwules Paar, die in Rom leben, umrandet von Familie und Freunde oder so Wahlfamilie, könnte man sagen. Freundinnen, die quasi alle irgendwie auch im gleichen Haus oder so in direkter Nachbarschaft wohnen. Es ist wunderschön anzuschauen. Es erfüllt das ein oder andere italienische Klischee, was es aber auch irgendwie wunderschön macht, dazu zu gucken, diese Hinterhöfe und Dachterrassen, auf denen das Leben passiert. Es ist die ganze Zeit wunderschönes Wetter. Sie laufen durch Theatros und in Museen, gucken sich wundervolle Statuen an. Hinterher sind sie auf einem riesigen malerischen Anwesen. Also es ist mit Bildern kann dieser Film umgehen. Es ist einfach ein Protzbild nach dem anderen.
Die Leute scheinen auch überhaupt keine Probleme mit Geld oder so zu
nee,
haben.
Nee, absolut nicht.
Nee, absolut nicht, obwohl das ständig gesagt wird. Aber sie haben auch sehr viel Zeit, den ganzen Tag in irgendwelchen kleinen Cafés rumzuhängen oder Picknicks zu machen in Parks und sich zu tanzen und zu freuen.
Sie haben eine Designer-Garderobe, möchte ich dazu sagen. Die Garderobe von Arturo und Alessandro, den Hauptdarstellern, ist eine Designer-Garderobe. Aber er ist Klempner.
Aber er betont immer wieder, dass er das Geld nach Hause bringt. Weil sein Liebster, Alessandro, ist nämlich nur Übersetzer. Und er hat leider Chancen vertan, die ihn auch so ein bisschen nachhängen in der Geschichte. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu den Problemen des Films. Und zwar wirken die Probleme in dieser Beziehung irgendwie immer so ein bisschen hochstilisiert. Also es ist versucht irgendwie aufzugreifen, dass diese Menschen halt seit 15 Jahren zusammen sind und die Liebe so ein bisschen auströpfelt und die Begeisterung und Emotionalität und Romantik in dieser Beziehung halt irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Gleichzeitig schafft der Film es nicht, mir das glaubhaft rüberzubringen, sondern kommen dann eben so Sachen auf wie, vor 20 Jahren hätte ich Uniprof werden können und es war ja meine Chance, meine Entscheidung, aber nein. Und irgendwie wirkt es alles so ein bisschen gekünstelt, die Probleme des Ganzen. Und auch, es geht eben dann darum, dass eine alte Freundin von den beiden ihre zwei Kinder bei den beiden unterbringt, weil sie selber ins Krankenhaus muss. Und es kommt erst auch lange nicht durch, warum sie eigentlich ins Krankenhaus muss. Und was auch irgendwie keinen Sinn ergibt, dass das so lange rausgezogert wird und dann, wie dann auch alle damit umgehen, weil irgendwie ist das ganz schlimm, aber als dann hinterher was viel Schlimmeres passiert, juckt es irgendwie niemanden mehr. Und auch diese Kinder werden irgendwie, erst ist es so wunderschön, dass sie aufgenommen werden und die sind alle so glücklich und dann will der eine die Kinder aber dauernd loswerden und es ergibt aber nicht so viel Sinn, weil es dann läuft dann so rum und fragt so, könnt ihr nicht für eine Stunde diese Kinder bei euch aufnehmen? Und eigentlich hat er auch selber nichts zu tun. Vielleicht kommt durch, der Film hat Schwächen.
Ja, also was sehr schön war, ist natürlich die italienische Sprache. Selbst wenn man die Untertitel einfach nicht mitliest, sondern einfach nur die Augen schließt und sich das anhört, das ist sehr, sehr schön. Ich musste auch an einigen kleinen Stellen manchmal lachen, weil ich tatsächlich, also der Sprachhumor war nicht so schlecht. Ich fand es auch ganz gut geschauspielert. Die Kinder waren total süß, die haben auch sehr, sehr gut gespielt. Und es sah natürlich sehr schön aus. Allerdings hat es leider so ein bisschen so einen leichten Till Schweiger auf Italienisch Verschnitt Gefühl mir gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch also einfach so ein bisschen das Gefühl, dass die Handlung halt, du hast irgendwie einen Bogen in der Handlung gebraucht und dann wurde die so hingebogen, dass es passt. Also irgendwie, wir brauchen jetzt gerade, ich weiß nicht, wir brauchen jetzt, das mit den Kindern muss jetzt irgendwie ein Problem sein. Die können nicht mehr bei denen bleiben. Okay, wie machen wir das? Ja, keine Ahnung.
Schicken wir die mal weg für eine Stunde.
Genau, also das irgendwie, hat man ein bisschen länger drüber nachgedacht, hat die Handlung halt vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Was schade war.
Aber auch so ein paar, also so gerade zum Ende blieben doch dann noch so einige Handlungsstränge einfach so offen in der Luft hängen und wurden gar nicht so wirklich abgeschlossen, was manchmal auch vollkommen okay ist, aber in dem Fall blieb sowieso so viel offen und irgendwie ist sowieso so viel hingebogen worden, dass es irgendwie nicht wie ein Abschluss. Vernünftiger Abschluss gewirkt hat.
Also ich finde, man merkt bei dem Film total, dass der in Italien relativ erfolgreich im Kino gelaufen ist. Also das ist wirklich, also es ist so eine Komödie, Familienkomödie, die genauso hier auch laufen könnte für mehrere Wochen im großen Cineplex oder so. Und es würden sehr viele Leute reingehen und die wird gut funktionieren. Und das Gleiche haben wir hier eben auf Italienisch. Was ich aber für so einen Film Und das steht zumindest auch in den Notizen des Programmhefts dazu, dass der sehr erfolgreich in Italien war. Sehr gut finde, ist die ja scheinbare Mühelosigkeit und Belanglosigkeit, wie diese beiden Männer mit der alten Freundin umgehen, weil der eine von denen tatsächlich auch mal mit ihr zusammen war und sie ihn verlassen hat und die zu dritt so eine ganz schöne Dreierbeziehung etablieren. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, wie locker und natürlich das gezeigt wurde in so einem Mainstream-Film, als den ich ihn jetzt wahrnehme, der ja in Italien vielleicht war.
Auf jeden Fall. Damit kann der Film irgendwie umgehen. Also Freundschaft, finde ich, stellt dieser Film sehr, sehr, sehr schön dar. Und auch die Emotionen, die dahinter stecken und vielleicht auch die Widersprüche, die Freundschaften mit sich bringen können. Aber gerade wenn es da so ein bisschen um das Emotionale geht, gerade bei diesen beiden Männern, Alessandro und Arturo, fehlt mir dann aber auch wieder so. Es gibt in diesem Film eigentlich nur zwei Emotionen und das ist so Happiness und das andere ist Wut und Aggression. Und da denke ich mir dann so ein bisschen so, okay, aber also müssen wir, wenn wir irgendwie versuchen, eine emotionale Beziehung zwischen zwei Männern darzustellen, dann auch wirklich in solche Klischeekisten greifen? Also ist das nicht eine Chance, in der wir auch irgendwie ja Emotionalität von Männern zeigen können, irgendwie Trauer zeigen können, Verletztheit, die nicht automatisch in Aggressionen umschlägt? Also ich finde, da hat der Film wirklich eine Chance vertan und irgendwie, dass dann Leute sich dauernd versuchen wollen zu kloppen. Ja, aber nicht vor den Kindern, Leute, nicht vor den Kindern.
Ja, du hattest irgendwie auch keinen Moment, in dem die beiden sich voreinander mal verletzlich gezeigt haben. Wenn dann irgendwie gegenüber den Kindern oder gegenüber eben dieser Jugendfreundin, aber die haben die Emotion, die sie zueinander gehabt haben, war immer nur Wut oder Liebe. Aber es ging nie so, die hatten nie ein Gespräch von wegen, mir geht es übrigens so und so, ich fühle mich so und so, das verletzt mich, denn es ist so und so. Das war schade.
Ja. Das stimmt. Ja, also irgendwie, also man kann ihn sich schon angucken, aber es ist halt, ja, Til Schweiger, Matthias Schweighöfer Film, ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Nur mit schöneren Landschaften und schönerer Sprache.
Ja, da waren andere Filme doch noch ein bisschen besser in diesem Festival, leider.
Ja, und ich glaube, das waren auch leider schon alle Filme, die wir gesehen haben. Das ist ein ganzes Wochenende und wir kriegen nur die Hälfte der Filme. Also, es gibt doch nicht. Aber...
Naja, wir waren auch nur zu dritt, ne? Und wir mussten ja dann auch irgendwann mal kochen und schlafen. Und
und wir wollen euch ja auch den Reiz lassen, noch andere Filme zu gucken, die wir noch nicht gesehen haben.
Auf jeden Fall.
Aber ja, zum Glück gibt es ja nächstes Jahr wieder ein Queerstreifen-Filmfestival, so wie es aussieht. Denn das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, da dann wieder reinzuschauen.
Da gibt es auch schon ein Datum, ne?
Da gibt es auch schon ein Datum.
Ja, vom 3. bis zum 6. November 2022.
Es ist immer das erste Wochenende im November.
Kann man sich auch gut.
Ja, sollte man mal mitnehmen. Und ja, dieses Jahr war auch schon das große Filmfestival hier in Münster. Da findet ihr auf unserer Website auch einen schönen Nachbericht zu. Und nächstes Jahr gibt es dann zwar nicht das große Filmfestival in Münster, aber dafür wieder ein kleineres Filmfestival, weil das große findet nur alle 2 Jahre statt und dazwischen ist so ein kleiner Lückenfüller, der trotzdem immer sehr schön ist. Also letztes Jahr gab es zum Beispiel das Literaturfilmfestival und genau, aber die Queerstreifen gibt es zum Glück jedes Jahr. Ja, aber da müssen wir leider wieder ein bisschen warten, bis wir über queeres Kino sprechen.
Ja.
Also wir melden uns zwischendurch nochmal.
Auf jeden Fall. Und wir sind auch natürlich sehr, sehr happy, dass die dieses Jahr wieder stattgefunden haben, ne? In der alten Form und freuen uns auf nächstes Jahr, in der sie hoffentlich auch in der alten Form stattfinden.
Genau. Es kommt noch Corona 3.0.
Nein! Psst! Okay.
Oder die Aliens.
Das ist der Punkt, an dem wir jetzt aufhören.
Geister.
Bis nächstes Jahr. Tschüss! Ciao.
Radio Q. In Münster auf der 90,9 und in Steinfurt auf der 103,9.